Ja, Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass wir Königskinder sein dürfen. Königskinder, Herr, mit Königswürde, weil du die Dornenkrone getragen hast und weil du deine Würde abgelegt hast. Wir danken dir so sehr dafür, Herr Jesus. Wie viel hast du ausgehalten? Wie viel nicht verstanden werden? Wie viel Einsamkeit? Wie viel Kämpfe hast du durchgefochten, damit wir verstehen, wie sehr du uns liebst bis zum Letzten? Wir verehren dich dafür, Herr Jesus, und wir beten dich an und wollen dich so gut wir es können mit unserem Leben anbeten. Hab ganz herzlich Dank dafür. Freuen uns jetzt auch auf das, was Nicola uns nachher sagen wird, wie das Ganze aussehen kann, Leben mit diesem Ziel in Ewigkeit bei dir zu sein. Wir loben und wir preisen dich und bitten dich, dass du uns dazu segnest, dass wir das wirklich inne werden, Herr, dass wir es nicht nur mit dem Verstand nachvollziehen, sondern dass es ganz tief in unser Herz fällt. Bitte, Herr, segne du uns dazu. Amen.
Starten wir durch mit, es ist ein bisschen schwierig, am Schluss zu kommen, weil so viel schon gesagt wurde. Und ich denke, alles, was ich machen möchte, ist das einfach untermauern, was Miham und Noah gesagt haben, was mich auch sehr, sehr unter die Haut ging, angesprochen hat, was Katharina am Klavier gesungen und gesagt hat und vielleicht in vielen Gesprächen. Vieles ist einfach Wiederholung, aber ich muss es immer wieder hören für mich. Und Gottes Wort ist lebendig und kommt frisch und neu für jede neue Situation, in der wir uns befinden. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich lese die altbekannten Geschichten, die ich seit Kindheit kenne. Und manchmal habe ich das Gefühl, ach, jetzt habe ich es ein bisschen mehr begriffen für diese Situation oder jene Situation. Es ist lebendig, es gräbt tiefer jedes Mal für jede neue Situation. Wir haben dann aufgerichtet durch den Blick Jesu, hat Noah uns von der gekrümmten Frau erzählt, auch eine Geschichte, die nie alt wird, von der man nie genug haben kann. Und das Gleiche mit der Frau, mit dem die Sünderin, die zu den Füßen von Jesus sich geworfen hat, so lebendig von Miham dargestellt, eingerichtet oder belebt am Herzen Gottes. Und jetzt darf ich zum Thema ausgerichtet auf das Kommen Jesu, das ist wie wenn man einfach den Kreis schließt. Wir haben so viel von der Liebe Jesu, den Herzschlag Gottes gespürt in den bisherigen, auch in den Liedern jetzt gerade. Was bedeutet das für unser Leben? Wie müssen wir denn leben? Ist ausgerichtet auf das Kommen Jesu. Was macht das mit uns? Ist ein bisschen wie die Fortsetzung und den Schlusssatz zu allem, was wir bisher gehört haben. Welche bessere Texte, als Sie die Bibel dabei haben und wo kein Teil rausgefallen ist, wenn Matthäus noch drin ist bei euch? Matthäus 25. Bessere Geschichte als das Gleichnis von den 10 jungen Frauen haben es wieder mit einer Frauengeschichte zu tun. Und die Worte, die Jesus selber zu seinem Kommen, ausgerichtet auf das Kommen Jesu, selber gesagt hat, das ist eine Serie von Endzeitgleichnissen, von Anfangen mit Matthäus 24, eigentlich hart, so ziemlich harte Kost, was Jesus da gebracht hat. Warnend, auf die Endzeit hinweisend, aktueller denn je. Also wie manchmal wagt man gar nicht in die Zeitungen zu gucken gerade. Welche große Katastrophe, wenn ich morgens aufwache, denke ich, steht die Erde noch? Gibt es den Iran noch? Was ist mit Epstein los? Und so weiter und so fort. Das sind nur zwei der wirklichen Horrorgeschichten, die gerade laufen. Letztes Jahr hatten wir den ganzen Gaza-Geschichte und das läuft immer noch. Ukraine sowieso. Man könnte richtig verzweifelt werden und dann blickt man in das Wort Gottes und denkt, wow, es war nie anders. Und Jesus hat es auch gewusst und gibt uns, wenn es damals schon relevant war, was Jesus gesprochen hat über die Endzeit, wie viel mehr jetzt? Seine Jünger, die damals in diese unmittelbare Erwartung der Ankunft des Herrn, sie würden es uns sagen, 2000 Jahre sind verstrichen. Wie müsst ihr richtig in den Startlöchern sein, gespannt sein. Jederzeit könnte es kommen. Und das ist ein bisschen die Stimmung dieser Kapitel bei allen Warnungen. Der Feigenbaum, dessen Blätter ankündigen, dass der Sommer kommt, ist einer der Gleichnisse. Der Vergleich mit der Arche Noah, die haben gegessen und getrunken und ihren Alltagsbeschäftigungen nachgegangen, nie geglaubt, dass da irgendeine Katastrophe dazwischen kommen könnte. Niemand weiß, auch die Engel nicht einmal, nicht einmal der Sohn, wann dieser Tag kommen wird, sagt Jesus ganz, ganz nachdrücklich. Mitten in den sorglosen Alltag, jederzeit, seid bereit. Auch wenn die Dringlichkeit keine gefühlte Dringlichkeit ist, das ist das Problem mit den Essen, Trinken, fröhlich sein. Irgendwas in uns schützt uns oder vor dem Gefühl, es könnte jederzeit aus sein. Und das wisst ihr, und Schicksalsschläge im eigenen Leben, du planst eine Beerdigung nicht. Also ich habe es nicht in meinem Terminkalender, irgendein Begräbnis für die nächsten paar Jahre. Wir schützen uns vor dem Gedanken, ist vielleicht auch gut so, dass es jederzeit der Stecker gezogen werden könnte. Und das ist keine schlechte Nachricht, das ist eine gute Nachricht, wie wir sehen werden. Diese gefühlte Dringlichkeit spricht Jesus ganz klar an in Matthäus 24, 42. Wacht, wacht, wacht. Ihr wisst nicht, wann der Tag kommen wird. Ob er damit den Tag seiner Ankunft meint hier und oder der Tag, an dem er dich oder mich nach Hause holt. Auch eine Ankunft Jesu. Der Meister, der an der Tür steht und dich ruft und sagt, Feierabend, jetzt darfst du heim. Wie ein Dieb in der Nacht wird er kommen, sagt er. Also der Schwerpunkt dieser Geschichten ist nicht, dass wir rätseln, wann und wie und zu welcher Stunde kommt er. Wir wissen, auf jeden Fall kommt er. Auf jeden Fall kommt das Ende für unser persönliches Leben, aber auch das Ende für diese Weltgeschichte. Und der Schwerpunkt ist, wie sollen wir denn leben? Und das ist gut, weil da können wir was damit anfangen. Und innerlich der Koffer schon gepackt. Normaler Alltag, unseren Geschäften nachgehen. Also ich wache nicht jeden Tag auf und denke, Herr, heute könnte es sein. Heute. Ich denke eher, wie kriege ich diesen Tag durch jetzt? Ist genug Benzin im Auto. Hoffentlich geht es den Enkelkindern gut. Und was gibt es zum Essen und Einkauf? Wir haben unser Alltagsgeschäft, Arztbesuch, Gemeindetermine. Und trotzdem innen drin, gespeichert im Hinterkopf immer, heute könnte der Tag sein. Der Tag seiner Ankunft. Inneres Gespanntsein. Das Gefühl, ich bin in dieser Welt nicht zu Hause. Und das Gefühl dürfen wir genießen an den Tagen, an denen alles nicht funktioniert, an dem wir zu spüren bekommen, irgendwas, ich bin hier im Fremdwesen, alles klappt nicht. Wenn ich aufwache morgens, wie gesagt, darf ich beides machen, eigentlich beflügelt, das eine, das andere, die auf den Herrn warten, die sind auch beflügelt für den Alltag, wie wir sehen werden. C.S. Lewis, der englische Apologet, hat gesagt, je mehr du auf den Himmel ausgerichtet bist, desto nützlicher bist auch für die Erde. Und wirst mit deinem Leben klarkommen. Andere Tage denke ich, wach auf und ich denke, oh Herr, heute wäre echt ein guter Tag, dass du wiederkommen könntest. Mit keiner Lust aus dem Bett zu steigen. Dann kommen die, also nach diesen Geschichten kommen zwei nachher, die Geschichte von den Talenten und von den Böcken und Schafen. Ihr kennt diese, so alles ein Thema mit verschiedenen Metaphern und Bildern. Matthäus 25, Vers 1. Dann wird es mit dem Reich Gottes sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen, hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da entstanden alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern, kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Das ist einer der traurigsten Verse in der Bibel. Später aber kommen auch die übrigen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Jemand an der Tür. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ausgerichtet auf das Kommen des Herrn. Hintergrund, die jungen Frauen sind Brautbegleiterinnen oder Brautjungfern. Eine jüdische Hochzeit begann im Elternhaus der Braut. Dort fanden mit dem Bräutigam zusammen diverse Zeremonien statt. Es war so eine große, wie ein Staatsgala war das. Und Festlichkeiten, die manchmal mehrere Tage gingen. Wir kennen die Hochzeit von Kana, wo der Wein ausging, oder der gute Wein. Danach verließ der Bräutigam sein Haus mit ein paar Freunden, eine Prozession zu seinem Haus, zu dem Haus des Bräutigams jetzt abends. Und da brauchte man Fackeln oder Lampen. Und die 10 Jungfrauen sollten dem Bräutigam entgegenlaufen, wenn er vom Haus der Braut kommt. Das war so ein bisschen die Situation. Jede sollte ihre eigene Lampe oder Fackel tragen. Und das war ein Zeichen, dass du geladen warst, der geladene Gast. Wie heute, wenn man so ein Schleifchen aufs Auto binden kann, dann gehörst du zu der Elite, du bist geladen. Zum schicken Essen abends. Und alle schielen zur Seite, wer ist hier geladen und wer nicht. Wer gehört zum Innenkreis, zum Insider. Die, die keinen hatten, waren Eindringler. Also die Lampe oder Fackel war, habe ich gelesen, entweder ein Stab mit einem ölgetränkten Tuch am Ende festgebunden oder eine Lampe mit einer Docht. Ich sammle die Dinge, wenn wir nach Israel fahren, komme ich mit so einer kleinen Lampe zurück. Kann sein, dass es sowas war und da musste man natürlich nachfüllen, wenn das Öl ausging. Für beides brauchte man einen extra Ölvorrat. Je nachdem wie lange, aber meistens gingen diese Nächte dann lang. Was passiert hier im Gleichnis? Ein paar Punkte und ein paar Schlussfolgerungen. Geballtes Frauenpower. 10 Jungfrauen. Single Frauenpower, nur nebenher. Die waren nicht verheiratet, die waren alleinstehende Frauen. Das nur, da könnte man auf eine ganz andere Schiene weitermachen. Das Power der alleinstehende Frauen, aber das lassen wir mal einfach stehen. Alle sind unterwegs dem Bräutigam entgegen. Wie viele so erbauliche Frauengeschichten gibt's in Jesu Leben? In einer Zeit, wo, wie wir schon gehört haben, wo Frauen nicht sehr geachtet waren. Er adelt sie, auch mit dieser Geschichte. Feststimmung, Aufbruchstimmen. Es ist viel einfacher, irgendeine Sache gut zu beginnen, als gut zu enden. Sehen wir ja auch. Die entscheidende Frage ist nicht, wer ist fröhlich am Anfang dabei, sondern wer ist am Ende noch dabei. Wer aus der Truppe meint es wirklich ernst mit diesem Bräutigam? Wer hat eventuelle Widrigkeiten, Hindernisse mit in Kauf genommen, für den Ernstfall Ressourcen aufgebaut, Reserven angelegt, Wartezeiten mit einkalkuliert, lange Zeiten, wo nichts zu geschehen scheint, wo du dich fragst, gibt es diese Hochzeit überhaupt noch? Gibt es den Bräutigam überhaupt noch? Wann endlich? Die quälende Frage, die die Propheten gestellt haben seit Anfang der Weltgeschichte. Warum und wann und wo? Hier auch. Das wird mit einkalkuliert. Wenn ich mich auf eine Reise mache oder du in Urlaub fährst oder so, oft vergisst man, Proviant mitzunehmen, weil man nicht hungrig ist, wenn man losfährt. Ob es euch aufgefallen ist. Man denkt nicht, und man muss da mitdenken, ja, in 3 Stunden könnte es ganz anders sein. Packen wir was ein oder planen einen Rast, eine Pause ein. Am Anfang ist es schwierig, für das große Bild mitzudenken und vom Ende her. Ich muss dran denken, wie ist es später? Wie ist es, wenn die Kinder groß werden? Wie ist es, wenn die Gebetserhörung auf sich warten lässt? Wie ist es, wenn Gott nicht immer das tut, was ich von ihm möchte und bitte? Habe ich da Reserven? Habe ich ein Hiobs Ressourcen, dass ich ihn liebe um seinetwillen und nicht, weil ich immer einen leichten Weg mit ihm habe? Nach außen hin haben alle 10 die gleichen Startbedingungen. Kein Unterschied sichtbar. Die haben alle eine Lampe. Die 5 mit Ölreserven haben aber die Kosten überschlagen und sind auf eventuelle Hindernisse eingestellt. Die haben die Kosten überschlagen für die Zeiten, in denen kein Action ist, in denen Gott nicht da zu sein scheint. Sie haben Gefäße, das heißt in Plural, einige dabei. Sie haben vom Ende her gedacht. Die anderen fünf sind eher so ein bisschen Partydamen des Augenblicks. Die nehmen alles ein bisschen lockerer. Gute Stimmung hier, sehen wir einfach mit. Könnte man vergleichen mit einer sehr emotionalen Bekehrung des Augenblicks. Komm zu Jesus, es wird alles besser. Und ist nicht immer. Manchmal wird es schlimmer, wenn du zu Jesus kommst. Manchmal kommen noch mehr Widerstände und du bist dann auf einmal auf Feindesrevier. Es gibt einen Feind, der versucht zu verhindern, dass du bei ihm bleibst. Die Begeisterung des Augenblicks ist kein guter Rat für den Weg mit dem Herrn. Die nehmen die Warnungen nicht ernst, die wissen, auf was sie sich einlassen, die wissen, es kann ja dauern, sie wissen, es kann ja hart werden, es könnte lange dauern und dass, wenn er kommt, es keine zweite Chance gibt für die, die die Warnungen nicht ernst genommen haben. Wenn die Tür zu ist, ist sie zu, wie wir am Ende dieser Geschichte gesehen haben. Also, 10 junge Frauen, gleiche Startbedingungen, sehr, sehr unterschiedliche Haltungen. Zweitens, der Bräutigam lässt tatsächlich auf sich warten. Alle 10 schlafen ein. Das ist gut zu hören. Tut richtig gut. Dafür werden sie nicht getadelt. Unser Gott weiß, wir sind aus Staub gemacht und wie behaftet wir sind mit Schwachheit, Müdigkeit. Er kennt den Stress deiner vielen Arztbesuche, deine Arthrose, deine Mühe mit der Familie, mit den Enkelkindern, mit der Gemeinde, mit alles Mögliche, mit der Tante, die gepflegt werden muss, mit den finanziellen Schwierigkeiten, mit der Krankheit des Ehemannes oder der Kinder oder der eigenen, mit den Rechnungen, mit den Spannungen, mit der Einsamkeit. Das kennt er alles. Wir werden müde. Wir haben keinen hohen Priester, der nicht mitfühlen würde mit unseren Schwachheiten. Deshalb können wir unerschrocken und mutig zu ihm kommen in der Zeit der Not. Der tut Fürbitte für uns. Er versteht das Mühsal des Lebens. Also, alle 10 schlafen ein. Dritter Punkt, der Ruf geht aus. Das Entscheidende ist, was machen wir, wenn der Ruf kommt, wenn der Bräutigam erscheint. Es gibt also ein Missionswerk Mitternachtsruf. Dann wird der Unterschied auf einmal sichtbar. Wenn die Krise kommt, wenn der entscheidende Moment kommt, zeigt sich, was du gebaut hast bis dahin in deinem Leben. 5 springen auf, sofort bereit. 5, die Akkus sind leer. Die hatten die Lieder mitgesungen, die kannten die Sprüche, sie liefen mit, war kein Unterschied sichtbar nach außen hin. Die waren kulturell angepasst, sie waren christlich sozialisiert. Ostern und Weihnachten gingen sie in die Kirche. Vielleicht hatten sie, John MacArthur hat es so erklärt, ein Evangelium, das Komfort anbietet. Sie tragen die Lampen, sieht alles christlich aus, aber sie haben das Öl nicht dabei. Was ist dieses Öl, das fehlt? Das ist, was wir schon gehört haben heute Nachmittag, heute Morgen. Das Leben Christi in uns, das glühende Leben Christi in uns, dass es uns wichtig ist, was er denkt, was sein Wort zu uns sagt, dass es uns innerlich beschäftigt, dass Gott nicht nur ein Hobby ist, der nebenher läuft, falls es mal was bringen könnte, sondern dass er Gott ist in unserem Leben. Tiefe Demut vor dem Herrn, eine Hingabe an Christus, die uns prägt, die uns innerlich mitnimmt, wie die Sünderin, die wirklich jede Angst, ihr war es egal, was diese edlen, hochadligen, religiösen Männer von ihr halten, sie weiß nur, ich muss mich werfen zu den Füßen Jesu. Ich glaube, Andreas hat mal in einer Predigt gesagt, wie oft die Füße hier vorkommen in dieser Geschichte auch. Und heute haben wir gehört, wie viel Mut es gekostet hat. Das ist das brennende Licht. Diese Leidenschaft, wo soll ich sonst hingehen? Allein er hat Worte des ewigen Lebens. Und es sind die Krisen in unserem Leben, die das in uns bewirken. Nicht die guten Zeiten. Ich komme nicht von alleine drauf, dass ich beten und den Herrn suchen soll, wenn alles gut läuft. Sondern wenn diese Unruhe kommt, wenn diese Ängste kommen, wenn die Schlagzeilen uns in einen Panik versetzen, wenn es Not gibt in der Familie, Sorge, wenn das Enkelkind sich nicht gemeldet hat, wenn, das ist Gottes Einladung, zu seinen Füßen. Tiefe Demut, Abhängigkeit, Hingabe an Christus. Fragen, Herr, was willst du von mir? Wer ihn liebt, der erfüllt seine Gebote. Der will wissen, was will der Bräutigam? Erfüllt, geformt durch seinen Geist, dass das Leben als Christ mittendrin ist in unserem Denken und Fühlen und uns Sehnen und Lesen des Wortes Gottes. Das ist das Licht, das sich hält, gerade wenn es dunkel wird. Gerade wenn die Krücken weg sind, wenn die Seele in Stacheldraht gepackt ist, auf Eis gelegt wird, dann zeigt sich, ist hier ein Glühen, ein Brennen, das nicht abhängig ist von den Umständen. Die Lampe stirbt, wenn es dunkel wird, wenn das Öl nicht da ist, wenn der Test kommt. Sieht wie eine Lampe aus, aber ohne den Atem Gottes drin und sein Strahlen. Es ist möglich, eine Lampe lange Zeit zu tragen, ohne dass es sichtbar ist, dass es kein Öl hat. Öl hast du, wenn es dir wichtiger ist, was Gott von dir denkt, als Menschen von dir denken. Öl ist das, was die Sünderin hatte. Der Simon, der Pharisäer, hatte die Lampe, aber als es drauf ankam, war nur Arroganz drin, Überheblichkeit. Es ist kein, ohne Öl zu sein, heißt nicht, dass wir gegen Gott sind, dass wir Hass auf ihn haben. Was wirklich beklemmend ist, ist Gleichgültigkeit, ist einfach nicht wissen wollen. Einfach Lebensbeschäftigungen, Alltagsbeschäftigungen, abgelenkt sein durch alles Mögliche. Und nicht dran zu denken, sein Tag könnte jeder Tag kommen. Bin ich bereit? Das Wichtige ist, uns auf die Ewigkeit vorzubereiten, als auf den nächsten Urlaub. Obwohl der Urlaub auch nett ist. Sondern ist ein inneres Sehnen. Bin ich bereit? Der Ruf geht aus. Viertens, der Panik bricht aus. Anstatt, Mist, wir haben nicht rechtzeitig dran gedacht. Hier kommt ein ganz unangenehmes Phänomen. Gebt uns von eurem Öl, bitte. Ausreden. Du kannst glauben, aber nicht borgen, nicht ausleihen. Du kannst es nicht erben, auch von deinen Eltern nicht, auch von deiner Kirche nicht. Die fünf, die bereit sind, die leuchtende Lampen haben, die sind gnadenlos. Die wissen, hey, das kann man nicht ausleihen. Du musst es selber holen. Und bis sie es gekauft haben, ist es zu spät. Die Nähe an Frömmigkeit reicht nicht. Das Mitlaufen in christlichen Kreisen reicht nicht. Ein bisschen Wahrheit so nebenher, wenn ich mal Lust habe, reicht nicht. Wir müssen die Wahrheit besitzen, beherzigen, uns formen lassen von ihr. Das traurige Bild in der Bibel ist nicht der militante Atheist, sondern der halbherzige Jesus, ja, aber nicht zu viel bitte. Und das ist das Bild hier, beschäftigt mit anderen Dingen. Jeder Lebensalter hat so ihre Ablenkungen und seine Ablenkungen. Ja, die Jungen haben Dinge, haben gut dastehen, Image, Besitz, Geld, alles außen hin, angenommen sein. Und dann kommt die junge Mutti-Phase. Ist mein Kind so klug wie deine? Mein Haus so schön wie deine? Mein Garten so aufgeräumt wie deine? Oder bei den Männern, mein Auto, mein Gehalt, das, was ich darstelle. Ich komme in das Alte, wo wir über die Arthrose reden und welche Tabletten du gegen was nimmst. Dass das in jeder Phase, vor allem wenn wir älter werden, liebe Omis, wir sind, glaube ich, alle Altersgruppen hier, gucken, dass Jesus im Zentrum bleibt. Es ist zu spät. Sie hämmern an der Tür und der Bräutigam sagt, es sind nicht meine Worte, Jesu Worte, ich kenne euch nicht. Und das kennen wir von anderen Stellen. Hey, aber hey, wir haben alle möglichen Aktionen für dich gemacht. Wir waren ja super. Ich war ein Kirchengemeinderat. Ich habe Dämonen ausgetrieben. Ich habe in Zungen geredet. Ich habe die Bibel in- und auswendig gekannt. Ich konnte bei jeder Predigt sagen, was er falsch gesagt hat. Und Gott sagt, hä, kenne ich nicht. Dass die Früchte, das Leuchten in deinem Herzen ist das, was ihm vertraut ist. Vertrautheit mit Christentum äußerlich ist nicht heil. Kennt er dich? Die Frage ist nicht, kennst du ihn, sondern kennt er dich, Herr? Wenn er heute kommt, findet er ein glühendes Herz bei dir. Wir werden nachher sehen, wie so schnell man zurück in dieses Glühen kommen kann. Aber es gibt keinen Deal, es gibt keine Verhandlungen. Die Tür ist zu. Es erinnert mich an die Arche Noah auch. Gell? Die Tür war zu, die Tür war zu. Gott hat selber zugemacht. Klingt sehr ermahnend, klingt negativ. Wir werden mal sehen, wie positiv das ist. Als wir jung waren, ich bin in Afrika groß geworden, und wir hatten keinen Medien, wir hatten nur ein Telefon, das nicht funktioniert hat. Das war alles. Und so haben wir aus Kleinigkeiten, haben wir Großigkeiten gemacht. Wir haben Mensch, ärgere dich tagelang gespielt. Wir haben das ausgebaut. Auch Monopoly haben wir ausgebaut. Und ich sage euch wie. Wir haben extra Geld entworfen. Also nicht nur die Scheine, die man mit dem Spiel kriegt, sondern wir haben noch mehr gemacht, damit das Spiel tagelang dauern konnte. Es war wie ein Krimi. Wir hatten unsere Häuser hier, Hotels. Wir haben mit so einer Inbrunst gespielt, dass es manchmal handgreiflich wurde. Ich und meine beiden liebe Schwestern uns da auseinander aus den teuren, hier ist es Mayfair und Park Lane auf Englisch, hier ist es Schlossallee, Parkstraße, die ganz teuren, da die Hotels drauf. Dann kann man richtig Geld reinholen. Und manchmal ging es 3 Tage lang, also wir konnten nicht ins Bett gehen. Und dann hat irgendjemand massig Geld angehäuft, weil wenn je reicher du wirst, desto mehr kannst du Hotels aufkaufen. Ab und zu mal ist man im Gefängnis gelandet, konnte man sich freikaufen. Wir haben einander angebrüllt. Und wisst ihr was? Irgendwann, wir waren so drin, es war wie wenn es echt wäre. Irgendwann hat unsere Mutter die Nase voll gehabt. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie kam und sagt, Schluss, Mädels. Und das gemacht. Und sie hat eine Lektion draus gemacht, so wird es auch am Ende sein. Du kannst noch so viele Hotels kaufen, noch so viele Häuser bauen, noch so oft aus dem Gefängnis rauskommen, noch so viel. Irgendwann mal ist es aus. Das Bild habe ich nie vergessen. Das heißt nicht, dass es alles falsch ist. Natürlich müssen wir unsere Rechnungen bezahlen und unser Häusle. Was hat Ulrich Pazani neulich oder letztes Jahr war er bei uns und hat gesagt, das Problem mit uns, er hat Schwaben gesagt, aber ich habe Engländer auch damit, ist, dass wir verwechseln unser Häusle mit der Ewigkeit. Und das ist das Problem. Seid bereit, investiert in das, was wirklich für den Herrn ist. Die gute Nachricht ist, es ist noch Gnadenzeit. Das Warten ist noch. Der Bräutigam, man könnte meinen, er erscheint irgendwann mal am Horizont. Manchmal denkt man, jetzt Herr könnte wirklich kommen jetzt. Aber er ist noch nicht da. Und deshalb gibt es jetzt mein zweiter Teil. Wie sollen wir dann leben? Was bedeutet das? Aufzuspringen und bereit zu sein. Noch ist Gnadenzeit. Das heißt nicht, dass wir, das haben Sie ja vorhin schon gehört, perfekte Liste von was muss ich noch machen, was muss ich noch machen, was muss ich noch machen. Das ist nicht die Stimmung hier, sondern nicht ein vollkommenes Leben, sondern ein verwandeltes Herz. Ein Herz, das schlägt für den Bräutigam. Such den Herrn, während er noch zu finden ist. Das finden wir überall in der Bibel. Heute ist der Tag des Heils. Vertagt es nicht, schiebt es nicht auf, sagt es euren Jugendlichen. Heute ist der Tag, es ist immer jetzt. Ewigkeit wird jetzt entschieden. Es ist jetzt die Zeit, dem Herrn zu dienen, ihn zu suchen, während er nahe ist. Irgendwann, wenn der Mitternachtsruf kommt, dann bist du diejenige, die aufspringt mit Freude und Euphorie und Emotion. Genau, und der Bräutigam kommt. Genau. Nicht, ja, war das auch Zeit, naja. So, ich habe ein Enkelkind, der ist 3 und der ist immer sehr begeistert über alles. Also ist einer dieser Kinder. Und er baut einen kleinen Turm und dann springt er auf und dann springt er, macht so einen Indianertanz um den Turm herum. Seine Mutter hat gefragt, du, Nikola, ist der ganz normal? Ich habe gesagt, du bete, dass er diese Haltung beibehält. Stimmung in der Bibel. Das ist die Stimmung im Reich Gottes. Es ist nicht Protokoll führen, abgeben, Ablauf gucken, dass die Predigt, die Moderation am anderthalb Minuten ist und nicht länger. Dass das Lied nicht länger ist als die 2 Sekunden, die dafür gegeben wurden. Und ich weiß nicht, ob Pädagogen hier sitzen, diese Unterrichtsvorbereitungen. Da ist wenig Raum für Emotion und für Flexibilität. Wir mögen unsere Abläufe, oder? Ich habe auch einen, der ist eigentlich recht nett, der Ablauf für heute. Man fühlt sich sehr spontan, aber ja, es ist geplant, ist auch gut. So, für so einen langen Tag. Aber die Stimmung in der Bibel ist, wow. Es gibt ein Lied von dem methodistischen Erweckungsprediger Charles Wesley. Und das war mein Bekehrungslied als Kind, And Can It Be, wo er das, er hat 600 Lieder geschrieben, es immer ein paar, die übrig bleiben, die man immer noch singt. Und dann gibt es diese Strophe, Long my imprisoned spirit lay, fast bound in sin and nature's night, lang lag mein geknechteter Geist festgebunden in Sünde und der Nacht der Natur. Thine eye diffused a quickening ray, dein Auge hat ein Lichtstrahl losgelassen. I woke the dungeon, der Mitternachtsruf, filled with light, flooded with light. Ich wachte auf, mein Kerker war überflutet mit Licht. My chains fell off, die Ketten fielen ab. My heart was free, mein Herz war frei. I rose, went forth and followed thee. Ich stand auf, marschierte raus, folgte dir nach. Das ist die Stimmung des Evangeliums. Das ist das, was der Verbrecher am Kreuz, vielen Dank für das Beispiel, der gesagt hat am Kreuz, wir haben das verdient, sagt er zu dem anderen. Diese Qual, diese brutalen Horror von Schmerz, und er bringt diese Worte über den Mund, verdient. Das ist unsere aller Geschichte. Egal wie lieb und brav und fromm du lebst, ich habe das auch verdient. Das war mein Tod, er aber nicht. Und dann dieses Herr, wenn du in dein Paradies kommst, denk an mich. Und diese kostbaren, legendären Worte, die wir vorhin gehört haben. Freund, heute bist du bei mir im Paradies. Das ist die Quintessenz einer christlichen Bekehrung. Besser geht's nicht als das. Und dieser Mann hat nichts zu bringen. Nichts. Er kann nicht mal die Hände falten zum Gebet. Das ist Gnade. Und das ist der Punkt, wo wir alle anfangen. Wo wir, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du, Christus, in mir. Bis das in diesen Dickkopf reingeht, liebe Ladies. Ich bin zu fromm, um das zu verstehen. Gnade, Gnade, Gnade. Nichts zu bringen. Auch meine tollste Bildung, mein Studium, mein egal was, Theologiekenntnisse, Bibelkenntnisse. Manchmal die, die wir lange Christen sind, haben es schwieriger, in dieser Gnade zu leben. Wie die Galater, wir fangen an, die Werke wieder vorzuzeigen. Die Frommen dieses Mal, mit der Bibel in der Hand. Und vergessen, es fängt mit Gnade an, es endet mit Gnade. Das ist das Glühen einer Lampe. Auf dem Weg zum Bräutigam. Noch ist Gnadenzeit und vielleicht ist heute durch all diese Impulse, die heute waren, Zeit, diese Gnade wiederzufinden und wieder zu den Füßen des Herrn. Danke, danke. Nichts habe ich zu bringen. Das Herz, das leuchtet mit der Dankbarkeit. Es ist nicht meine Leidenschaft für ihn, dieses Glühen der Lampe. Es ist seine Leidenschaft für mich. Der Blick auf den Gekreuzigten und das Staunen, das kommen muss, wenn ich sehe, so eine Liebe hatte er für mich. Er kennt meinen Namen, Psalm 139. Er hat meine Urform gesehen. Elroy, er hat mich gesehen. Das ist das Glühen, das mit Glauben empfangen wird. Mein Glaubensleben ist alles, ist nur, Dankeschön, Herr, danke. Ich kann es nicht fassen. Je länger ich mit dir gehe, desto weniger begreife ich das. Aber allein das Wollen, begreifen wollen, ist genug, um dieses Herz in Brand zu setzen. Und zu sagen, wieso macht er das? Wieso macht er das? Was hat er davon? Mein Kringel. Die Kinderbücher sind oft die theologischsten, am tiefsten. Was für Tiere sind denn diese Menschen, fragte Kringel, der Regenwurm, ahnungslos. Die sind eine schwierige Sorte, sagte Kai, der Krokodil, nachdenklich. Gut, dass du fragst, sonst bekommst du einen Schrecken, wenn du einen von ihnen zum ersten Mal siehst. Die sehen schlimm aus. Die haben kein Fell, die haben keine Feder, keine Schuppen. Und zwei von ihren vier Beinen, die hängen einfach nutzlos in der Luft herum. Wie sie es auf nur zwei Beinen fertigbringen, überhaupt aufrecht zu stehen, ist mir ein Rätsel. Aber der Schöpfer mag sie. Besonders, frag mich nicht, warum. Allzu viel Dank hat er nicht dafür. Das ist Gnade, ich verstehe es nicht. Was hat er davon? Und allein das ist das Glühen in meinem Herzen, weil da kann nur Dankbarkeit und Staunen kommen. Wenn ich aufhöre zu sagen, hast du Glück gehabt, Herr, mich in deinem Team zu haben, so ein cooler Typ. Das war der Simon, der Pharisäer. Ist es euch aufgefallen? Mir fiel auf. Wie er gesagt hat, Jesus sagt, ich will dir was sagen. Und er sagt, nur zu. Und ich vermute, dass er erwartet hat, so ein bisschen, wow, super Typ bist du. Vielleicht, das wäre schön, gell? Das würde passen in das Narrativ. Dass er denkt, oh, jetzt kommt ein Kompliment. Und dann kriegt er den Schock deines Lebens. Das wäre typisch Jesus. Demütig in richtig vorgesammelte Mannschaft. Also ich bezweifle, ob Jesus wieder da eine Einladung bekommen hat. Es ist nicht mehr, ich muss. Habe ich genug gemacht? Das Spiel hört auf. Er hat genug gemacht. Und es reicht. Und ich darf in diese Gnade leben. Das heißt nicht, dass ich jetzt im Bett bleibe, wenn ich keine Lust habe aufzustehen. Ich sage euch schnell, was es bedeutet, weil danach kommen die Talente. Ganz, es ist ein guter Aufbau hier. Und die Schafe und Böcke. Wo Jesus sagt, ich war hungrig, du hast mich nicht, mir kein Essen gebracht, durstig und so weiter. Also sehr viel Aktionismus kommt aber danach. Es ist, ich diene ihm, weil ich nicht anders kann. Weil diese Dankbarkeit muss ein Ventil, ich kann nicht sitzen, es juckt in meinen Beinen, in meinen Händen. Ich muss Klavier spielen, ich muss singen, ich muss. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Weil ich nicht anders kann. Das ist dieser Mechanismus, der in die Gänge kommt. Belebt vom Herzschlag Gottes. Nimm mich hin vor dein Kreuz, hast du gesungen, Katharina, war so schön. Dort, at the cross where I first saw the light, wo ich das Licht gesehen habe. And the burdens of my heart rolled away. Die Lasten meiner Herzen weggerollt sind. It was there by faith I received my sight. Dort durch Glauben habe ich mein Augenlicht bekommen. And now I am happy all the day. Meine Tochter hat gesagt, ist das theologisch richtig, Mama, dass du glücklich bist den ganzen Tag? Nee, es heißt nicht happy feelings. Es heißt nicht glückliche Gefühle. Es heißt eine tiefe Gewissheit. Das ist das Happiness, dieses Glück. Und dann in diesen Tagen, Katharina, wo mein Selbstmitleid mit der Schokolade zusammenfließt, wie hast du es gesagt? War so schön. Da fand ich mich wieder, wo ich nur verklebt bin mit dem Staub dieser Erde, mit der Schokolade um mich herum. Sag mein Mann manchmal, du Schatz, heute bitte, ich tue mir selber so leid. Dann hoffe ich, dass er ein bisschen Mitleid gibt, er ist eher ein bisschen streng dann, hopp auf. Noch ein paar Gedanken zum Schluss, wie müssen wir dann leben? Ist euch aufgefallen, hier fehlt eine Person in dieser Geschichte. Ganz wichtige Person fehlt. Bräutigam, Brautjungfer, Braut. Vielleicht fehlt sie doch nicht. Vielleicht sind wir die Braut, vielleicht füllen wir die Lücke da. Wäre möglich, von den anderen Bildern der Bibel zusammengefasst. Wir? Und deshalb ist es nicht Aktivismus, es ist nicht Programm, nicht Abläufe, nicht Dienste, sondern dem Bräutigam entgegen. Diese Spannung auf ihn und der Rest wird sich ergeben. Dann hast du, wie ich gesagt, du bist nicht mehr zu stoppen. Es ist nicht, du musst perfekt sein, sondern träume vom Himmel. Siehe, ich mache alles neu. Nicht träumen von diesen blöden kleinen weißen Wolken mit den pummeligen Engeln, mit den Harfen und nackten Beinen. Es ist kein Himmel, der mich besonders vorfreudig macht. Es ist der Himmel, wo Verfasser der Schrift keine Worte finden konnten, um das zu beschreiben. Diesmal Johannes in der Offenbarung ringt um Worte. Schau mal, wie oft das Wort wie gleich ist so unbeholfen. Es ist keine Poesie. Warum? Weil er die Worte nicht finden kann. Das zu beschreiben, was er sieht, der Daniel, sieht so ein ähnliches Bild von dem auferstandenen Christus. Und manchmal frage ich mich, wenn Leute, die ich lieb habe, und das sind leider zu viele davon, die schon vorangegangen sind, im Himmel sind, was sie sagen würden über diese Erde, wenn sie zurückkommen kämen zu Besuch. Ich glaube, die würden ein bisschen abschätzig rumschauen. Hä, das habe ich ausgehalten. Die würden diese wunderschönen Blumen vielleicht anschauen und sagen, die findet ihr schön, wart mal ab, wie die im Himmel sind. Himmel, alles, was hier schön ist, ist ein Kuss aus dem Himmel. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Die Blumen für die Schwiegereltern sind auch für die Schwiegereltern dazu da, um ein bisschen Sehnsucht nach dem Himmel. Ein kleines Geflüster aus dem Himmel. Und dann Frauen des Wortes, seid Theologinnen, bitte. Deshalb ist es so gut, hierher zu kommen. Ich hoffe, dass ihr eure Männer anmeldet. Und dann hier kann man auch was, irgendwelche Jugendliche anmelden. Also man kann alle möglichen Leute für alles Mögliche anmelden. Bezahlt das einfach für sie und dann müssen sie kommen. Männer und Frauen des Wortes. Wir haben lange, lange Zeit sehr viel Lifestyle und Wellness gehabt in Frauenkreisen. Sehr viel, sagt ja nicht zu viel, sei nicht zu gebildet. Ich wage es anders zu sehen. Wie nie zuvor, wir müssen dieses Buch kennen. In- und auswendig. Wenn du Kurse hast in deiner Gemeinde, wenn du Bad Liebenzell, ist auch eine gute Adresse, La Höhe, Wort Gottes, Wort Gottes, Wort Gottes. Das ist der Reiseführer in den Himmel. Das ist das Buch, das uns ein bisschen auf den Geschmack bringt, dass diese Welt unser Zuhause nicht sein kann, nie sein kann. Und dann uns Anleitungen gibt, wie wir in dieser Welt als Vertreter, Diplomaten, Botschafter des Himmels hier leben können, damit andere auf den Geschmack kommen. Deshalb ladet andere ein zu nächsten Bibeltagen oder nächsten Veranstaltungen, wo das Wort Gottes richtig im Mittelpunkt steht und kompromisslos gepredigt und verkündet wird. Und die Wahrheit macht frei. Also, Frauen des Wortes sein, voll mit dem Wort, geflügelt mit dem Heiligen Geist. Und investiere dein Leben für das, was du in die Ewigkeit mitnehmen kannst. Das ist die praktische Umsetzung von diesen brennenden Lampen. Himmel und Erde werden vergehen, aber das nicht. Und das, was du zu Gedächtnis führst, das, was du auswendig lernst. Viele von euch kennen auch Demenzpatienten. Was ist das Letzte, was Sie noch im Gedächtnis haben? Das, was Sie hier gelernt haben. Und das habe ich erlebt noch und nöcher. In Seniorentreffen, in Treffen, wo das Licht langsam ausgeht. Dieses Licht geht nicht aus. Unsere liebe Freundin, die wir vermissen bis heute, mit 94 ist sie gestorben. Als sie an nichts anderes denken konnte, Psalm 103, konnte sie vom Anfang bis zum Ende auswendig. Beim Sterben. Ich dachte, wenn das nicht ein Zeugnis ist, das ist das Licht, das noch leuchtet. Gute Gewohnheiten. Nimm deine Müdigkeit nicht zu ernst. Also ein bisschen müde dürfen wir sein, Auszeit haben, aber nimm es nicht zu ernst. Sei wie Daniel, der jeden Tag an seinem Fenster gebetet. Warum? Weil er es immer gemacht hat. Gute Gewohnheiten. Nimm deine Beine sonntags, gehe in deine Gemeinde, mit oder ohne Lust. Ich bin ein Internatskind, wir haben gelernt, du machst Dinge ohne Lust. Ich habe keine Lust, gab es nicht bei uns, bei meiner Mutter auch nicht. Es wurde gemacht. Können wir ein bisschen mehr davon wieder haben? Unsere eigenen Müdigkeiten und Lustlosigkeiten nicht mehr so ernst nehmen. Ja, du bist müde, ob du da sitzt oder da sitzt. Ob du im Bett liegst oder im Gottesdienst liegst. Hör auf mit den Ausreden. Wir haben alle unsere Ausreden. Ich bin zu jung, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu alt, ich bin zu single, ich bin zu verheiratet, ich bin zu alt, ich bin zu klapprig, zu viel Arthrose, bin nicht gebildet genug. Ich könnte sie runterrattern. Ich bin mit einem Pastor verheiratet. Wir kennen all die Ausreden. Ich sammle sie. Pech ist, dass Gott genau deine Schwachheiten benutzt und verbraucht. Also wenn du Gott abschrecken willst, dass er sich fern von dir hält, dann komm mit deinen Stärken und sag, Herr, ich bin so ein cooler Typ, nimm mich jederzeit. Ich bin dein Kerl für die Sache. Das kommt nicht sehr gut an bei ihm. Komm mit deinen Schwächen und du bist mittendrin. Also von wegen Gabentests und so, die besten Bibelgeschichten fangen an mit gebrochenen Herzen, mit Mängeln, mit Verlusten, mit Defiziten ohne Ende. Und Gott sagt, du bist meine Frau. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Er macht sich stark in deinen Schwächen. Deshalb ganz weg mit den Ausreden, weil kleine Hausaufgabe. Was sind deine Ausreden? Was sind die Stempeln, die du an deinen Stirn machst, dass du sagst, nicht mit mir, kann nicht, will nicht, nicht begabt genug. Super, dann bist du genau am richtigen Platz. Go for it. Meine Papa immer zu uns gesagt, go for it, girl. Oft sind wir einfach zu, ist es Gottes Wille, könnte es. Er hat nicht zu mir gesprochen. Ich höre ihn, ich weiß es nicht. Ich weiß, er hat 66 Bücher geschrieben, um dir zu zeigen, dass du gehen sollst. In seinem Auftrag, in seiner Kraft, voll damit. Und keine davon war geschickt genug, talentiert genug. Eine war zu jung, eine war zu alt. Die hatten alle ihre Ausreden. Du findest deine auch hier drin. Und er sagt, geh in dieser deine Kraft. Zu Gideon hat er gesagt, von ihm gegeben. Zu Mose, Mose, wer bin ich? Und Gott sagt, ich bin. Ich bin. Ende der Diskussion. Wir gehen in seine Kraft. Und wie C.S. Lewis gesagt hat, innerlich auf den Himmel gerichtet sein. Arbeiten, bis der Tag vorbei ist. Die Körperteile, die noch funktionieren, ihm zur Verfügung stellen. Mundwerk immer. Nimm dir jetzt vor, wenn du stirbst, lobend zu sterben. Meine Tochter hat zu mir gesagt, du Mama, die Untugenden in euch, die werden schlimmer, je älter ihr werdet. Das wisst ihr. Könntest du bitte jetzt geheiligt werden? Und dann hat sie mir ein paar Sachen gesagt, die noch geheiligt werden sollen. Weil dann ist es irgendwann zu spät. Lasst uns jetzt der Heiligen nachjagen. Das heißt, uns verändern lassen. Die Untugend, die Ungeduld, die Grantigkeit, die launisch Launen, das Nicht-Wollen, den Griesgram, weg damit. Je älter wir werden, desto weniger haben wir zu verlieren. Wir haben, wie mein Mann sagt, Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Kinder sind aus dem Haus, die kriegen das nicht mehr mit. Also wer hat Kinder, die aus dem Haus sind? Schon viele von euch. Super, alles Missionarinnen. Da kommt die große Freiheit. Die kriegen es nicht mehr mit, wie du dich blamierst. Die können nicht mehr kommen und sagen, du Mama, du bist so peinlich. Raus mit dir. Bist du nicht als Frau sehr verunsichert manchmal, hätte ich gefragt? Weil du nicht ernst genommen wirst. Ich sage immer, ich finde es super, wenn ich nicht ernst genommen werde, weil die Leute wissen nicht, wie gefährlich wir sein können. Die schockieren, wir haben super Positionen und Startbedingungen als Frauen. Verkündigen, Kuchen backen, mit in die Arena, in deine Gemeinde, mit anpacken, mit deinem Geld großzügig sein, raus mit deinem Leben, in die Arena. Wer gibt, dem wird gegeben. Und das ist das Leuchten, das du investierst für die Ewigkeit. Alles, was in seinem Namen, wie wir in den nachfolgenden Gleichnissen hier sehen würden. Und jetzt zum Schluss. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, hat Folgendes gesagt. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde. Er ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Das erinnert mich auch an unser Enkel, der einen Apfelbaum gepflanzt hat. Er will es immer ausgraben, zu gucken, ob es gewachsen ist. Mein Mann sagt, du lass es einfach in Ruhe, es wird schon kommen. Seid auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, deshalb sind wir hier. Denn das Kommen des Herrn ist nahe. Das hat er vor 2000 Jahren geschrieben. Wow. Ich hoffe, dass wir auch diese Leute sind. Was kann ich noch für dich tun? Maranatha. Komm, Herr Jesus, liebe früher als später. Und finde uns arbeitend an deinem Weinberg, egal wo dein Weinberg ist. Überleg dir, wo kann ich eine Ausrede ausmisten und entsorgen und sagen, und ich mach's. Irgendjemand wird dir sagen, wenn es falsch ist. Aber der größte Fehler ist zu denken, dass wir nicht fähig sind, nicht geeignet sind, arbeite in seinem Erntefeld zu sein. Und dann kommt diese Leichtigkeit. Halleluja. Herr, ich danke dir für all die guten Worte, die wir heute Morgen, heute Nachmittag durch das Singen, durchs Klavierspielen gehört haben. Wir danken dir, es gibt nichts, was dieses Evangelium toppt. Sind wir froh, dass du uns gefunden hast, Herr. Von uns aus hätten wir dich nie gefunden, dich nie so kennengelernt, wie wir dich kennen und lieben und unwiderstehlich finden. Dem Bräutigam entgegen, die, die auf ihn schauen, werden strahlen vor Freude. Es geht nicht um Schuften und Schuften, versuchen, immer fragen, ist es genug, ist es genug. Es ist genug, Herr, weil du gesagt hast, es ist vollbracht. Herr, und wir bitte dich, dass du jede Frau, egal welche Situation, mit einer neuen Leichtigkeit und Freude nach Hause geht. Nicht wer bin ich, sondern ich bin, der ich bin, geht mit dir. Der gleiche, der mit Mose gegangen ist, mit all den Helden gegangen ist. Nicht durch mich, sondern durch Christus in mir. Danke, Jesus. Amen. Amen.